das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer.
Guten Abend und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Mit besten Grüßen von Donald Trump. Der US-Präsident hat EU-Kommissionschefin von der Leyen einen Brief geschrieben und sich darin wieder seinem Lieblingsthema zugewendet, der Zollpolitik. Es sei ihm eine Ehre, diesen Brief zu senden, schreibt Trump. Und er kündigt an, 30% auf fast alles. Ab dem 1. August sollen diese neuen Zölle in den USA erhoben werden, auf Importe aus der EU. Dabei laufen ja gerade noch Verhandlungen zwischen den beiden Seiten. Entsprechend verärgert klingen einige EU-Politiker. Doch Trump gibt sich überzeugt. Und der hat seinen Brief offenbar genau getimt. Dirk Lipski.
Die New Yorker Börse an der Wall Street heute Nachmittag. So wie Handelsplätze weltweit ist sie am Samstag und Sonntag geschlossen. Der Handel macht Pause. Nicht zum ersten Mal nutzt US-Präsident Trump das Wochenende, um weitere Strafzölle anzukündigen. Denn Kurse können nicht direkt fallen. Diesmal kündigt er in einem Schreiben an die EU einen Basiszoll auf Warenimporte in Höhe von 30% an. Gelten solle das ab dem 1. August. Wir haben jahrelang mit der EU über unsere Handelsbeziehungen diskutiert. Jetzt haben wir entschieden, dass wir weg müssen von diesen langfristigen, großen und dauerhaften Handelsdefiziten, die durch eure Zölle und andere Handelsbarrieren entstehen. Zahlreiche Branchen in der EU wären betroffen, etwa Produkte der Elektroindustrie und deutscher Maschinenbauer genauso wie Olivenöl aus Spanien. Später stellt die US-Regierung auf Nachfrage klar, Autos sollen den Zusatzzoll von 25% behalten, Stahl und Aluminium bleiben bei 50% Zusatzzoll. Kommissionspräsidentin von der Leyen setzt weiter auf Verhandlungen. Innerhalb der EU fordern viele, gegenüber Trump klare Kante zu zeigen.
Wir haben ja unsere erste Stufe der Gegenzölle ausgesetzt bis Montagmorgen. Und ich bin der festen Überzeugung, wir sollten die dann in Kraft setzen. Das sind immerhin Güter im Werte von knapp 22 Milliarden Euro, die aus den USA dann bezahlt würden.
Trump ist mit seiner Strategie zufrieden. Die von ihm bislang weltweit verhängten Zölle haben laut US-Finanzministerium Zusatzeinnahmen in Milliardenhöhe gebracht.
Christian Feld in Brüssel. Christian, in der EU wollen einige klare Kante zeigen, haben wir gerade gehört. Jetzt nochmal konkret, wie würde die genau aussehen?
Ja, für mehr klare Kante bietet sich tatsächlich sehr kurzfristig eine Gelegenheit. Am Montag treten automatisch die ersten EU-Gegenmaßnahmen in Kraft. Das ist noch die Reaktion auf die US-Zölle zu Stahl und Aluminium. Da hatte die EU-Kommission bisher die Pausentaste gedrückt in der Hoffnung auf die Verhandlungen bis zum 1. August. Ja, und jetzt ist die Frage, was tun? Die Gegenmaßnahmen kommen lassen, das wäre wohl mehr klare Kante. Oder aber die EU lässt den Brief Brief sein, verbucht ihn als Drohkulisse des US-Präsidenten und verhandelt weiter. Wie wir hören, hat die EU-Kommission das noch nicht final entschieden. Bundeswirtschaftsministerin Reiche jedenfalls betont in ihrer ersten Reaktion die noch anstehenden Verhandlungen und nicht so sehr die klare Kante.
Aber wie sieht denn aus EU-Sicht das Verhandlungsziel überhaupt aus?
Ja, das ist gar nicht so einfach, denn dieser Brief verstärkt hier den Eindruck, es gibt da offenbar zwei Parallelwelten. Da führt der Chefverhandler der EU-Kommission seit gut 3 Wochen intensive Gespräche, unter anderem mit dem US-Handelsminister, bisher ohne finales Ergebnis. Man konnte zuletzt schon den Eindruck gewinnen, die EU stellt sich ein bisschen darauf ein, am Ende zähneknirschend 10% Basiszoll zu zahlen, hofft dafür aber, die Zölle auf Stahl oder Pkw runterzubekommen. Ja, und dann kommt Donald Trump, der diesen Brief schreibt nach seinen Vorstellungen und so, als hätte es diese bisherigen Verhandlungen nicht gegeben. So wirkt es jedenfalls. Morgen ist wieder eine Runde mit den Botschaftern der 27 EU-Staaten angesetzt und der EU-Kommission. Und am Montag treffen sich hier in Brüssel die Handelsminister auf der Suche nach der Lösung.
Vielen Dank, Christian Feld, und Grüße nach Brüssel. Dankeschön. Kaum eine Institution in Deutschland genießt so viel Vertrauen. Schon das Gebäude des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe soll Zweckmäßigkeit und Ruhe ausstrahlen. So hat es der damalige Gerichtspräsident zur Einweihung formuliert. Doch von Ruhe war nicht viel zu spüren, als es im fernen Berlin um die Besetzung des obersten deutschen Gerichts ging. Gestern wurde die Wahl von 2 neuen Richterinnen und einem neuen Richter kurzfristig abgesagt, weil in der Unionsfraktion der Widerstand gegen die von der SPD vorgeschlagenen Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zu groß geworden war. Was der Regierungskrach zu Beginn der Sommerpause bedeutet, Claudia Kornmeier.
Am Bundesverfassungsgericht sind Stellen neu zu besetzen, an beiden Senaten insgesamt 3 Richterposten. Zuständig für die Neubesetzung sind die Abgeordneten des Bundestags per geheimer Wahl mit 2/3-Mehrheit. Gestern scheiterten die geplanten Wahlen kurz vor knapp. Das hat es noch nie gegeben. Vorausgegangen war eine Kampagne gegen eine der Kandidatinnen, von Abtreibungsgegnern angetrieben, befeuert auch von der AfD.
Ich glaube schon, dass das gestern kein guter Tag für das Bundesverfassungsgericht gewesen ist, weil wir diese Art und Weise, wie eine Richterin in der Öffentlichkeit diffamiert worden ist, eigentlich so nur aus den USA kennen, wenn es um den Supreme Court geht oder als es in Polen um den obersten Gerichtshof ging unter der PiS-Regierung.
Die betroffene Juristin war von der SPD vorgeschlagen worden und die will weiter an ihr festhalten. Zwischen den Parteien gilt eigentlich die Vereinbarung, die Kandidaten des jeweils anderen mitzuwählen. Doch bei Unionsabgeordneten gab es Vorbehalte. Nun kam von der SPD das Angebot, dass sich die Kandidatin bei der Union persönlich vorstellt. Von der Spitze der Unionsfraktion heißt es dazu heute kein Kommentar. Von einem CSU-Minister dagegen Offenheit für das Angebot.
Man kann sich das durchaus vorstellen. Aber ich sage auch deutlich, es gibt keinen Automatismus in einem Kandidaten, in einer Bewerbungssituation, in einer Kandidatensituation, die automatisch zu einer Wahl führt.
AfD und Linke sind bislang von der Vereinbarung über die Verteilung der Richterposten ausgeschlossen. Ohne Stimmen aus ihren Reihen gibt es seit der Bundestagswahl aber keine 2/3-Mehrheit mehr. Die Union, sie hat keine klare Linie, wie sie damit umgehen will.
Die Union hat sich offiziell nicht bei uns gemeldet. Das heißt, es haben keine offiziellen Gespräche stattgefunden. Und das, obwohl wir mehrfach dazu eingeladen haben. Und das ist aus unserer Sicht wirklich ein Armutszeugnis.
Die Situation ist verfahren. Um das Gericht selbst macht sich ein ehemaliger Verfassungsrichter trotzdem keine Sorgen.
Das Bundesverfassungsgericht ist nicht beschädigt. Wenn einer beschädigt ist durch diese Panne, dann ist es der Bundestag und sind die politischen Organe in Berlin.
Dort soll es, wenn es nach der SPD geht, allerspätestens nach der Sommerpause einen neuen Anlauf geben.
Nur wenige Sekunden war das Air India Flugzeug in der Luft, bevor es an Schub verlor und schließlich abstürzte. Ein Mann überlebte. Wie durch ein Wunder. Alle anderen, 241 Menschen an Bord und 19 Personen am Boden, kamen ums Leben. Genau einen Monat liegt der Absturz nun zurück. Und jetzt gibt es erste Ergebnisse bei der Ursachensuche. Offenbar wurde die Treibstoffzufuhr für die beiden Triebwerke unterbrochen. Dafür gibt es Schalter im Cockpit. Und das wollen wir uns einordnen lassen. Fragen wir nach bei unserem Korrespondenten Andreas Franz in Neu-Delhi. Andreas, welche Schlüsse ziehen denn die Experten aus diesen Erkenntnissen?
Nun, erstmal sind sich alle Experten einig, dass das Abschalten der Triebwerke nur bewusst geschehen kann. Diese beiden Schalter, die direkt unter dem Schubhebel sitzen, die muss man erst hochziehen, bevor man sie umlegen kann, bevor man die Position verändern kann, also von an auf aus oder auch umgekehrt. Das heißt, das muss bewusst geschehen sein. Warum einer der beiden Piloten das mutmaßlicherweise getan hat, das wissen wir nicht, aber es gab Verwirrung im Cockpit. Auf dem Flugschreiber ist zu hören, dass einer der Piloten den anderen fragt, warum hast du die Triebwerke abgeschaltet? Und der andere sagt, ich habe das nicht getan. Die sind dann kurz danach, ein paar Sekunden später, wieder angeschaltet worden, aber da war es schon zu spät.
Mhm. Heißt das, damit ist ein technischer Defekt ausgeschlossen?
Also nicht unbedingt. In dem Bericht wird auch darauf hingewiesen, dass bereits 2018 die amerikanische Luftfahrtbehörde empfohlen hat, ähnliche baugleiche Schaltergruppen auszutauschen. Das war nur eine Empfehlung. Das wurde dann nicht getan. Aber ähnliche Bauteile sind auch in den Dreamlinern verbaut worden. Die fliegen allerdings seit 14 Jahren und bisher gab es keine Berichte darüber, dass es irgendwelche Probleme gegeben habe. Es gibt also noch viele Fragen, die dann hoffentlich der Abschlussbericht beantwortet.
Andreas Franz in Neu-Delhi, vielen Dank für diese Informationen.
Gerne.
Wenn der Käse auf der Pizza noch Fäden zieht, hat der Lieferservice einen guten Job gemacht. Er war schnell. Aber möglicherweise müssen sich einige ihre Pizza in den kommenden Wochen selbst holen. In Hamburg schon an diesem Wochenende. Denn die Lieferdienstfahrer des Anbieters Lieferando könnten streiken. Dazu hat sie die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten aufgerufen. Der 36-stündige Warnstreik gestern und heute in Hamburg soll nur der Anfang sein. Streiks quer durch die Republik sollen folgen im Kampf für einen Tarifvertrag und gegen schlechtere Arbeitsbedingungen. Svea Eckert und Daniel Küte waren mit einem Lieferando-Boten unterwegs.
Reifendruck checken, Schloss einpacken, Fahrradkontrolle kurz vor Schichtbeginn. Seit 4 Jahren sitzt Andreas Schuchert für Lieferando im Sattel. Der Auftrag kommt per App, ein Sandwich bei einer Fastfood-Kette abholen. Manchmal fährt er eine halbe Stunde bis zum Restaurant.
Du hast Stress, du hast die Verkehrsführung, du hast die Fußgänger, die kreuz und quer laufen. Andere Fahrradfahrer, die fahren teilweise ganz wild.
Mittagszeit. Alle wollen schnell ihr Essen. Allein vom 30-Stunden-Job kann er nicht leben. Nebenher arbeitet er als Bodenleger. Das Sandwich ist geliefert und der nächste Auftrag kommt sofort. 12,82 Euro die Stunde verdient er, also Mindestlohn plus Bonus.
Umso mehr Order ich schaffe, umso mehr Bonus kriege ich. Aber der Arbeitgeber möchte das zum 1.8. abschaffen. Kein Order-Bonus mehr. Und möchte aber auch den Lohn nicht erhöhen. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Okay, jetzt muss ich leider weiter. Tut mir leid.
Beim nächsten Auftrag platzt der Reifen. Jetzt muss er wechseln auf eigene Kosten. Weil der Druck steigt und die Arbeitsbedingungen hart sind, streiken sie für einen Tarifvertrag.
Lieferstreik!
Nur 5% der Fahrer sind gewerkschaftlich organisiert. Andreas Schuchert engagiert sich als Betriebsrat. Die meisten sind Minijobber oder Werkstudenten, oft mit Migrationsgeschichte. Ihre Sorge? Das Unternehmen könnte, so wie andere in der Branche, sie verstärkt über Drittfirmen beschäftigen. Wissenschaftler sehen in solchen Subunternehmen Risiken.
Ein mögliches Problem ist, dass die Plattformarbeiter von Subunternehmen zu Subunternehmen weitergeschoben werden, wenn es dort Probleme bei der Einhaltung der Arbeitsstandards gibt, wenn es vielleicht rechtliche Konflikte gibt, auch wenn versucht wird, betriebliche Mitbestimmung zu organisieren über einen Betriebsrat.
Von Lieferando heißt es, Drittfirmen seien Standard in der Branche. Lieferando würde das bislang auch nur testen in überschaubarem Umfang. Man müsse sich im Wettbewerb behaupten. Der Fahrradschlauch ist ausgetauscht, aber Andreas Schuchert wird zu spät kommen.
Für mich ist wichtig, dass der Kunde sein Essen kriegt. Das ist wichtig. Und jetzt bin ich aber schon weit über der Zeit.
Trotz allem, er mag den Job. Nur fairere Arbeitsbedingungen, das wünscht er sich.
Mehr als 10 Jahre hat es gedauert, mehr als 40 Millionen hat es gekostet und dem König von Bayern, Ludwig II., würde es wohl immer noch gefallen. Das endlich fertig sanierte Schloss Neuschwanstein. Wieder glänzend in Schuss folgte nun auch noch die Krönung zum Weltkulturerbe durch die UNESCO. Dafür hatte Ministerpräsident Markus Söder, der König Ludwig übrigens für den James Dean von Bayern hält, auch lange und hartnäckig geworben. Und nicht nur Neuschwanstein, auch die anderen Märchenschlösser Ludwigs wurden in die berühmte Welterbeliste aufgenommen. Rüdiger Kronthaler.
Zu Füßen von Schloss Neuschwanstein heute Vormittag. Der Bürgermeister hat zum Public Viewing geladen. Die UNESCO überträgt live. Wenn sie Neuschwanstein heute zum Welterbe erklärt, gibt es Freibier. Seit Jahren warten sie hier auf diesen Titel.
Seit Generationen wurde das Schloss und seine Natur von den Menschen hier geschützt und bewahrt. Ohne diesen Einsatz, ohne diese Leistung wäre der Welterbetitel heute nicht möglich. Also wir sind dann bald Welterbe.
Wenn die UNESCO das Schloss zum Welterbe erklärt, bedeutet das, dass der Staat zu einem noch strengeren Schutz verpflichtet wird. Es geht um den kulturellen Wert, nicht um Beliebtheit. Die ist unbestritten. Mehr als 1 Million Besucher kamen im vergangenen Jahr aus aller Welt. Feng Bai und Meg Chao sind eigens fürs Hochzeitsfoto hergekommen. Wir sind hier, um unseren Kindheitstraum zu erfüllen. Als wir Kinder waren, haben wir immer Walt Disney Cartoons gesehen. Jetzt bin ich der Prinz. Und sie ist die Prinzessin und wir sind verheiratet. Walt Disney hat Neuschwanstein nachgeahmt und berühmt gemacht. Zum Kult gehört auch der Bauherr. König Ludwig II. Feingeist, wegen angeblicher Geisteskrankheit abgesetzt, mitten in der beginnenden Industrialisierung, baut er ein Schloss im mittelalterlichen Stil, als Rückzugsort in eine Kunstwelt. Aber der Weg von der Weltflucht in den Kitsch-Abgrund, er ist manchmal gefährlich kurz. Genau diese Frage erforscht Alexander Rauch seit einem halben Jahrhundert.
Also Kitsch ist immer etwas Geistloses, Dekoratives, Nettes, aber das kann man bei Ludwigs Schlössern nicht sagen. Neuschwanstein ist ein Gralsschloss und kein bayerisches Königsschloss. Es ist ein Schloss für einen Gralsritter Lohengrin.
Ob die Mythologie von Richard Wagner oder anderer zeitgenössischer Philosophen, Ludwigs Schlösser sind voller Bezüge auf sie, wie Schloss Herrenchiemsee, Schloss Linderhof, ein Lustschloss, und das abgelegene Haus Schachen, eine Hommage an die Orientsehnsucht damals. Und ja, um 15.21 Uhr, die Weltgemeinschaft entscheidet, alle Schlösser von König Ludwig haben einen außergewöhnlichen Wert für die Menschheit. Also noch mehr Touristen jetzt, das wird kaum gehen.
Neuschwanstein ist weltbekannt, ich denke bekannter als die meisten Welterbestätten. Und deswegen glauben wir nicht, dass wir jetzt überrannt werden.
In Schwangau feiern sie ihn heute ausgelassen, den exzentrischen König mit seinen Märchenschlössern.
Für die deutschen Fußballfrauen galt jetzt am Abend Hauptsache im Rhythmus bleiben. Im letzten Gruppenspiel gegen Schweden ging es zwar nicht mehr ums Weiterkommen, das war ja eh schon sicher, aber um den dritten Erfolg im dritten Spiel, also den so wichtigen Rhythmus und natürlich um den Gruppensieg, ist ja auch nicht ganz unwichtig. Man muss sagen, dem deutschen Team ist heute der Rhythmus so ein bisschen abhanden gekommen. Sebastian Ried.
Frust beim deutschen Team nach der ersten Niederlage in diesem Turnier. Dabei startet die DFB-Elf furios ins Duell um den Gruppensieg gerade mal 7 Minuten rum. Jule Brandt, die frühe Führung, der Lohn für eine starke Auftaktphase. Doch Deutschland hinten auch extrem offen. Nach Ballverlust im Mittelfeld nutzen die Schwedinnen den Raum. Stina Blackstenius mit dem Ausgleich in der 12. Minute. Es ist eine rasante Partie in Zürich. Beide Teams ja vorzeitig fürs Viertelfinale qualifiziert. Deutschland zwar durchaus mit Chancen, aber Schweden macht die Tore. Smilla Holmberg mit dem 2:1 sieht kurios aus, weil Sarai Linder beim Klärungsversuch ihre Gegenspielerin unglücklich anschießt. Deutschland danach defensiv völlig von der Rolle. Carlotta Wamser kann nur per Handspiel ein weiteres Tor verhindern. Entscheidung klar. Rote Karte und Strafstoß, den Fridolina Rolfö nach 34 Minuten sicher verwandelt. Deutschland taumelt schwer angenockt in die Pause. Danach Schwedens Hürtig noch mit dem 1:4 Endstand. Eine herbe Klatsche für die deutsche Elf.
Wir geben das Spiel dann in 10, 15 Minuten her. Unglaublich bitter, aber auch die Fehler werden auf dem Niveau halt unglaublich schnell bestraft, deswegen ja, irgendwie am Ende dann einfach ein krasser Kraftakt.
Deutschland zieht damit als Gruppenzweiter ins Viertelfinale ein, mögliche Gegner Frankreich, England oder die Niederlande.
Wir spielen den Ball jetzt rüber zum Wetter, liebe Pila, was erwartet uns denn in den kommenden Tagen?
Ja, liebe Jessie, es wird insgesamt etwas wechselhafter, zum Teil aber auch richtig warm. Wir schauen mal etwas über den Tellerrand und zwar auf ganz Europa. Dort wird es nämlich kommende Woche in vielen Regionen mal wieder wärmer als sonst üblich. Vor allem in Skandinavien liegen die Temperaturen teilweise 10 Grad über dem, was wir sonst zu dieser Jahreszeit hätten. Im Norden Finnlands gibt es morgen zum Beispiel bis zu 31 Grad und dort ist es morgen dann wärmer als in vielen Teilen Deutschlands. In Ostdeutschland und auch in Polen, da ist es nächste Woche etwas kühler als sonst. Das liegt am Tief Gabriel, das sich dort erst noch auflösen muss und etwas die kühlere Luft hält. Dieses Tief, das beschäftigt uns heute Nacht auch noch, vor allem im Osten Deutschlands. Dort sind dichte Wolken unterwegs, zum Teil auch kräftige Schauer und Gewitter. Da kann einiges runterkommen. Nach Südwesten hin ist es meistens klar. Morgen scheint dort anfangs auch noch häufig die Sonne. Von der Schweiz ziehen allerdings dann schon bald einige Schauer und Gewitter herein. Im Norden fällt auch noch mal viel Regen. Das löst sich dann aber so allmählich zum Abend hin auf und dann wird es auch dort etwas freundlicher. Die Temperaturen liegen heute Nacht zwischen 17 Grad an der Küste oder in einigen Städten und es geht runter bis auf 9 Grad auf der Schwäbischen Alb. Morgen erreichen wir dann Höchstwerte von rund 20 Grad an Nord- und Ostsee und bis zu 32 Grad gibt es am Oberrhein, dort wird es heiß. Und in der kommenden Woche wird es dann insgesamt aus Südwesten her wieder wechselhafter, vor allem am Montag. Am Dienstag konzentrieren sich die Regengüsse dann vor allem auf die Osthälfte. Im Westen wird es dort schon wieder ruhiger, aber zeitweise auch mal etwas kühler.
Okay. Ist gemerkt und notiert. Und wir sagen vielen Dank, Pila.
Gerne.
Das waren unsere Tagesthemen am späten Samstagabend. Das Wort zum Sonntag, das dreht sich jetzt um Vogelgezwitscher in der Früh und die Bedrohungen für unsere Natur. Wir sind morgen wieder für Sie da und freuen uns, wenn Sie auch dabei sind. Bis dann. Tschüss.